Herzlich willkommen bei Perspektivwechsel, dem Trainer-Podcast von Home of Goals mit Julia und Paddy.
Moin. Moin, Paddy.
Grüß dich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wofür sind Sie dankbar, Herr Feinger, dass Sie Nationalspieler sind?
Vom Leichtathletik. Leichtathletik-Sportverband. Für die, die es nicht wissen, ich habe eine Jacke an, weil die hören es ja nur. Nicht, dass sie jetzt denken, was hier los ist. Für was bin ich heute dankbar? Ich bin dankbar, dass ich heute wieder ins Fitness gehen kann, nach der Arbeit. War jetzt schon ein paar Tage nicht mehr und glaube, ich werde heute auch in die Sauna gehen danach. Und da freue ich mich drauf. Einfach Fitness und dann Sauna nochmal so 10, 15 Minuten wirklich entspannen. Ja, dafür bin ich dankbar. Und du?
Ich bin dankbar, dass gestern eine Freundin Geburtstag hatte und ich mich nicht ums Abendessen kümmern musste, sondern sie das gemacht hat. Das war super.
Happy Birthday und bekannterweise.
Ja.
Okay, ja, top. Dann starten wir rein und ich habe einen neuen Perspektivwechsel mitgebracht.
Jede Sicht ist anders und genau deshalb so wertvoll. Zeit für einen Perspektivwechsel.
Dieser Perspektivwechsel, ja, ist für mich zurzeit oder es hat mit meiner Oma zu tun. Und zwar, meine Oma ist ja mittlerweile hochgradig dement. Sie wird es abstreiten, aber sie wird den Podcast eh nicht hören, deswegen kann ich das auch so sagen. Und da gibt's gerade immer wieder viele Perspektivwechsel, weil immer wieder neue Sachen hinzukommen, die ganz, ganz schwierig und komisch sind für uns als Familie, für mich auch als Person. Und ich habe schon Angst vor dem Moment, wo sie mich anschaut und mich gar nicht mehr erkennt. Der wird auch irgendwann kommen. Noch ist es so, dass sie halt einfach meinen Namen vielleicht manchmal nicht mehr weiß, aber noch weiß, wer ich bin. Oder manchmal halt zu mir mein Manu sagt, das ist mein Bruder. Aber das erfordert gerade in letzter Zeit oder in den letzten eineinhalb Jahren viele Perspektivwechsel, wo ich mich immer wieder ja da neu drauf anpassen muss.
Verstehe ich.
Yes, dann.
Machen wir weiter.
Ja, hilft ja nichts.
Hilft nichts.
Darfst du gerne weitermachen mit der Einstiegsfrage.
Einstiegsfrage ins Thema. Patrick, wann hattest du das letzte Mal das Gefühl, dass du jemanden genervt hast, auf den Sack gegangen bist, dass du jemanden bei was gestört hast, irgendwie sowas?
Ich glaube, dir gehe ich häufig auf den Sack, immer mal wieder. Aber ich habe keine klare Situation jetzt. Wann habe ich jemanden gestört oder bin jemanden auf den Sack gegangen? Das ist eine gute Frage.
Will dich nicht bloßstellen.
Ich weiß. Ich glaube, letzte Woche, damit gehe ich häufig jemanden auf den Sack, weil ich einfach ein unpünktlicher Mensch bin und mein Zeitmanagement häufig nicht im Griff habe. Und letzte Woche habe ich mich mit Lisa getroffen, einer Freundin von mir, und kam mal wieder nicht pünktlich. So war jetzt nicht arg viel später, aber so 5 bis 10 Minuten, wo ich halt später angekommen bin. Sie wird es jetzt wahrscheinlich nicht zugeben, aber ich glaube, dass ich ihr damit schon ab und zu auf den Sack geht.
Und warum machst du das?
Ich mache das nicht mit Absicht. Ja, also mein Zeitmanagement ist einfach schlecht. So, ich nehme mir zu viele Sachen vor und denke, die schaffe ich alle in der Zeit, schaffe ich aber nicht. Manchmal ist es auch so, dass, ja, auch ich denke dann, ja, ich schaffe es in einer halben Stunde, dorthin zu fahren. Tue aber nicht mit einberechnen, dass vielleicht auch ein Stau sein könnte, vielleicht auch ein Unfall, vielleicht auch mal eine rote Ampel mehr. Ich glaube, mein Zeitmanagement ist einfach furchtbar und ich glaube, das beißt sich, also meine Werte stehen generell immer mal wieder so in Konfrontation miteinander und ich glaube, dass sich da manche Werte einfach auch beißen, sodass es dann schwierig ist, immer perfekt pünktlich zu sein.
Mhm.
Aber ich schiebe es jetzt einfach mal darauf, dass ich gelesen habe, dass unpünktliche Menschen statistisch intelligenter sind. Deswegen will ich es einfach mal darauf schieben.
So ein Quatsch. Das ist so richtig selektive Wahrnehmung. Ich habe auch gelesen, dass sich Menschen, die sich leicht erschrecken, einen hohen IQ haben.
Ja, okay, kann ja sein.
Dann sind wir einfach beides zu schlau.
Ja, weil du bist ja auch unpünktlich. Also tu nicht so, als wenn du.
Ja, ich bin unpünktlich und erschrecke mich leicht. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Level von IQ.
Würdest du sagen, dass du intelligent bist?
Super intelligent.
Ja, also dann stimmt es so. Dann ist es keine selektive Wahrnehmung. Haben wir validiert hier die Studie.
Ja, warum ich das frage. Und zwar, ich habe heute ein bisschen, also ist ein bisschen eine Außer-der-Reihe-Podcast-Folge, die soll auch eigentlich gar nicht lang gehen. Und zwar wollen wir auch immer ein bisschen Einblicke in unseren Trainingsalltag geben. Jetzt waren die Sommerferien, da habe ich dann auch immer mal wieder das ein oder andere Training gemacht. Und das war letzte Woche eine Situation, über die ich gerne mit dir sprechen würde, weil ich nicht zufrieden bin, wie ich sie gelöst habe. Aber ich im Nachhinein auch ehrlich gesagt nicht wüsste, was ich hätte es anders machen sollen. So, und zwar geht es um, ich sage jetzt einfach mal, mit Wertung stören Friede im Training. Wir haben eine Trainingsgruppe. Die Kinder sind alle super witzig und wirklich jeder für sich auch unfassbar cool, aber in der Kombination höchst explosiv, sage ich mal. Und genau, also die Situation war folgende. Wir haben geiles Training gemacht, also meiner Meinung nach geiles Training. Auch den Jungs hat Spaß gemacht, weil wir wirklich super viele Spielformen gemacht haben. Wir haben auch, also es war alles im gleichen Aufbau. Also es gab auch nie eine Umbauphase oder sowas. Dann ist ja die Nummer 1 Eskalationsstufe schon immer, wenn die Teams nicht so sind. sind, wie es denen passt. Ich habe wirklich einfach auch immer die Teams so gemacht, dass es denen passt, einfach weil ich viel spielen wollte und so weiter. Und ich versuche dann, wenn ich bei den Jungs im Training bin, auch die Jokes am Anfang mitzugehen. So, da muss dann natürlich, würde ich mir wünschen, dass in der Spielform höchste Konzentration ist, aber ich gehe dann die Jokes am Anfang trotzdem mit. Ja, vielleicht auch, weil ich bonden will, so mit denen quasi connecten möchte, aber weil ich weiß, dass ich als Spielerin auch so war, dass ich irgendwie Jokes gemacht habe und so. Aber die Herausforderung ist, dass die Jungs die Grenze nicht kennen. Und jetzt war letzte Woche eine Situation im Training, da waren wieder Jokes und wir waren wenig in der Konzentration. Das sind alles richtig geile Kicker. Und wenn wir dann in der Spielform sind, macht's auch mega Bock. Aber der Pegel oder der Dings-Schalter kann ganz schnell umfliegen. Ganz, ganz, ganz schnell. Naja, dann war auf jeden Fall, irgendwann waren so ein bisschen in der Pause, gingen die Jokes so los. Und da habe ich auch noch Späße mitgemacht. So, ja, dich kann man auf Temu verkaufen für 33 Cent, war irgendwie so das Ding. Und dann also wurden darüber halt Witze gemacht, bin ich mitgegangen.
Die Kinder wissen, was Temu ist.
Keine Ahnung, woher die das haben. Aber auf jeden Fall, das war der Joke. Naja, okay, habe ich mitgemacht. Wir sind wieder in die Spielform gegangen. Und wie gesagt, das ist eine höchst explosive Gruppe. Und ich mag aber auch gerne Spielform, wo es knallt und wo es viel Feuer drin ist. Aber natürlich auch risikobehaftet mit so einer Gruppe. Und ich spiele immer die Bälle rein, dass das Feuer halt höher ist. Ich weiß auch gar nicht, was genau am Ende des Tages dazu hingeführt hat. Aber ich glaube, wie gesagt, sind alles gute Kicker. Wenn die sich nicht konzentrieren, schwierig. Also in der Spielform war Feuer drin. Ich habe die Bälle eingespielt. Vielleicht auch mal den einen oder anderen Ball zur falschen Mannschaft, weil ich kann das wirklich super schlecht sehen, wer den Ball ins Aus gemacht hat. Und dann passiert das halt mal, dass der Ball zur falschen Mannschaft geht. Und dann war irgendwie auch einmal einfach ein schlechter Ball von mir dabei. Einmal. Und dann hat ein Spieler, der auch der Anführer von den Quatschköpfen ist, der war dann eh schon gereizt. Und dann kam der Spruch zu mir raus. Ich bin mir sehr sicher, dass er zu mir rauskam. Du gehörst in Urwald. Und dann bin ich natürlich ausgerastet. Also innerlich quasi, weil das überschreitet einfach eine maximale Grenze. Auch wenn er, glaube ich, gar nicht weiß, was er damit gerade ausgedrückt hat. Und dann habe ich ihm Platzverweis gegeben. Und zwar Platzverweis, Platzverweis. Also auch nicht, du sitzt jetzt hier daneben, sondern du musst diesen Platz jetzt verlassen. Ich habe ihn dann nicht vollständig vom Gelände geschickt, aber halt, er durfte diesen Fußballplatz nicht mehr betreten für das gesamte Training. Ich habe danach natürlich kurz mit ihm drüber gesprochen, auch wenn ich mich sehr darüber überwinden musste, weil ich gar keinen Bock auf so ein Gespräch in dem Moment hatte. Aber das hat einfach für mich massiv eine Grenze überschritten. Und normalerweise bin ich da sehr dagegen, Kinder aus dem Training rauszuschmeißen, rote Karte und so weiter, weil ich denke, also die haben ja alle ein Motiv, warum sie das machen. Also ich will eigentlich die Ursache bekämpfen und nicht nur eine Wirkung verändern. Deswegen bin ich nicht zufrieden irgendwie mit der Lösung, aber ich bin dir ehrlich, im Nachhinein tue ich mich auch schwer mit Alternativen, weil die ganzen Sachen so dem Verantwortlichkeiten zu geben und so weiter und so fort. Routinen, das haben wir und das hat auch er die Verantwortlichkeiten und so weiter. Deswegen gerne deine Gedanken mal zu der Geschichte. Wie gehst du mit herausfordernden Kids im Training um und so weiter und so fort?
Vielleicht die erste Frage, also erstmal, wie hat er reagiert darauf?
Er war sehr traurig, würde ich sagen. Nicht wütend, eher traurig.
Ja, und in dem Gespräch danach, was hast du das Gefühl, wenn du sagst, du willst eher an dem Motiv arbeiten, was hast du das Gefühl, was war das Motiv, dass er sowas sagt?
Kann ich dir nicht sagen, ehrlich gesagt.
Also wurde es aus dem Gespräch nicht deutlich?
Also, nee.
Was habt ihr denn besprochen?
Nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich habe ihn erstmal gefragt, ob er verstanden hat, warum er vom Platz runter musste. Und dann meinte er, ja, hat er auf jeden Fall verstanden. Da habe ich gefragt, ja, was sind denn deiner Meinung nach die Gründe? Und dann war er schon so, ja, dass er es übertrieben hat, dass er unkonzentriert war, dass er zu viel Quatsch gemacht hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er die Quintessenz, wobei ich ihm dann schon erklärt habe, ja, das stimmt. Aber ich habe ihm dann erklärt, dass das rassistische Kommentare sind und dass wir die nicht dulden und dass er sich auch dafür hüten sollte, das weiter allgemein, egal wem gegenüber, auszudrücken. Und er hat mir schon den Eindruck gemacht, dass es ihm leid tut, so von seiner Körpersprache her und so weiter. Aber ja, viel länger ging das Gespräch ehrlich gesagt auch nicht, weil ich überhaupt nicht in dem State war in dem Moment, da wirklich intensiv das verstehen zu wollen. So, ich wollte es einfach respektvoll über die Bühne bringen und ich wusste, also das Gespräch muss ich mit ihm führen. Ich kann das Kind jetzt nicht einfach so nach Hause schicken und fertig. Aber ich war selber nicht so richtig in dem State, da wirklich voll in die Tiefe gehen zu wollen und es in dem Moment respektvoll verstehen zu wollen, so würde ich sagen.
Ja, natürlich ein schwieriges Thema. Also es geht ja einmal die konkrete Situation und dann aber auch, wie man vielleicht generell mit so Störenfriede umgehen kann. Vielleicht jetzt auf die konkrete Situation, dann glaube ich, dass ich hätte anders reagiert. Also bei mir braucht es arg lange, bis ich jemanden komplett rausstelle. Also ich hätte das wahrscheinlich deswegen, was heißt, wundert es mich, dass du das sogar als rassistisch rassistische Beleidigung oder sowas wahrgenommen hast, weil ich hätte wahrscheinlich gar nicht das so als krasse Beleidigung empfunden und hätte es vielleicht auch deswegen, wäre bei mir vielleicht dann auch keine Grenze erreicht. Also wäre nochmal was anderes. So, wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass jemand rassistisch beleidigt worden wäre, dann ist vielleicht auch nochmal was anderes. Ich glaube, ich hätte das in der Situation gar nicht so wahrgenommen. Aber ja, grundsätzlich ist ja erstmal egal. So, deine Grenze wurde halt erreicht und dann ist die Frage, wie geht man halt damit um? Im besten Fall. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo es bei uns schwieriger macht, weil wir die Kinder einmal die Woche sehen und es nicht unsere Mannschaft ist und dann auch nicht jeder, also immer der gleiche bei uns trainiert oder jetzt vor allem auch du jetzt lange schon nicht mehr bei den Kindern warst. Deswegen hast du natürlich eine ganz andere Verbindung zu den Spielern, die jetzt vielleicht einen Trainer hat, der eine Mannschaft hat. Weil im besten Fall sind klare Grenzen und das hatten wir auch schon mal in der ersten Folge mit den Werten und Leitplanken, sind da diese klare Grenzen aufgezeigt. Und natürlich versuchen wir das auch in dem Zusatztraining zu kommunizieren, was so die Grenzen für uns in dem Training sind. Aber es ist natürlich trotzdem, und deswegen sind die Kinder, glaube ich, bei uns auch nochmal mehr drüber wie in ihrem Training oder privat, weil sie da irgendwie mal nicht bewertet werden. Da wird nicht entschieden, ob ich jetzt am Wochenende deswegen spiele, sondern sie können so nochmal ein bisschen mehr Kind sein. Deswegen versuche ich da auch immer mal ein bisschen mehr durchzulassen. Die Gefahr ist aber halt immer, wenn ich das Gefühl habe, dass für alle Spieler das in Ordnung ist, dann gehe ich vielleicht das auch mit und denke, okay, dann ist halt jetzt ein bisschen weniger Spielzeit, mehr Quatsch, aber denen tut es gerade allen gut. Mhm. Aber es ist halt häufig so, dass es halt 4-5 sind und die anderen 4-5, die finden es scheiße, weil die würden gerne spielen. Und dann ist halt immer super schwierig, okay, wie geht man dann mit diesen Störenfrieden um? Deswegen ist das nochmal für mich ein Unterschied. Ist es jetzt, sind es jetzt 2-3, die hier raustanzen und die anderen haben auch keinen Bock drauf? Oder ist es für alle gerade in Ordnung, Quatsch zu machen? Weil wenn es für alle gerade in Ordnung ist, dann mache ich den Quatsch mit, dann ist es halt so. Wenn ich aber merke, dass es halt nur für die Hälfte in Ordnung ist, für die andere Hälfte nicht, dann beginnt das Problem. Und dann finde ich es auch super schwierig, weil ich finde, da gibt es auch kein so Patentrezept mit so funktioniert, sondern manchmal ist es einfach ein Gefühl und ich glaube auch nicht, dass ich das jedes Mal gleich lösen würde. Aber ich hatte auch eine Situation in der Schule, in dem Schulprojekt, ist noch gar nicht so lange her, mit Rea zusammen, da waren wir auch an der Grundschule und da wurde uns im Vorfeld auch schon gesagt, hey, das ist mit Abstand die schwierigste Klasse, die je an der Schule hatten. Und es gab Lehrer, die Schule gewechselt haben, nur wegen der Klasse, weil sie gesagt haben, die sind ununterrichtbar und das machen sie nicht. Und dann haben wir das Projekt gestartet und mit denen hatten wir nicht nur eine Stunde, sondern 6 Schulstunden. Und am Anfang war es eigentlich ganz gut und je länger das ging, desto schlimmer wurde es. Und irgendwann war halt auch das Problem, dass du da halt nicht 1-2 Chaoten hast, weil ich finde, 1-2 Chaoten kriegst du vielleicht gefangen. Wenn der Rest checkt, es sind gerade Chaoten. Wenn du aber halt so 4-5 Chaoten hast und so ist ja in der Gruppe eigentlich auch. Das war dann der größte Störenfried bei dir wahrscheinlich, aber du hast trotzdem halt 4-5 Chaoten. Ne? Dann finde ich es immer unfassbar schwierig. Was wir im Schulprojekt gemacht haben, ist, wir haben mal alle Chaoten genommen, das waren tendenziell die Jungs, und haben mal nur die genommen und die anderen sind mal kurz rausgegangen und da halt ein anderes Spiel gespielt und mal nur die Chaoten genommen und haben die, wir haben mit denen gekickt, weil die ganze Zeit kicken wollten im Schulprojekt. Da haben wir mit denen gekickt und haben dann auch mit denen so ein Spiel gespielt, wo die mal bewusst mal negative Stimmung aufbringen dürfen und bewusst auch mal eine positive Stimmung aufbringen können. Und da war halt dann das Problem, es hat alles super gut funktioniert und dann auch in der Reflexion gut funktioniert, bis dann halt ein Spieler gesagt hat, hey, das macht für mich keinen Sinn, weil mein Papa hat mir beigebracht, wenn mich jemand irgendwie doof anmacht, dann darf ich ihn schlagen. Und dann stehst du halt da und natürlich macht es halt auch was mit den anderen Menschen oder mit den anderen Kindern dort, weil du eigentlich so die hattest in der Reflexion. Sie haben es begriffen, dass so miteinander, jetzt mal nur plakativ gesprochen, miteinander besser ist als gegeneinander. Und dann haut er das halt raus und du weißt, den kriegst du eh nicht dadurch. Hat natürlich auch einen Einfluss auf viele andere und ich tue mich da auch super schwierig zu sagen, hey, weil ich eigentlich auch kein Fan bin von Ausschließen. Aber manchmal in manchen Situationen und wenn wir gerade in der Mannschaft sind, wo wir Leitplanken erstellen und einer immer wieder über diese Leitplanken rausknallt, dann ist er der falsche Spieler für dieses Team. Und dann kann ich es vielleicht in der Situation entweder mal so lösen, wie du das gemacht hast. Ich finde es jetzt auch nicht per se falsch. Ich bin auch kein Fan von klassischen Platzverweisen oder jemanden dann auszuschließen. Aber wenn ich halt das Gefühl habe, dass eine Person gerade die anderen 10 alle ankotzt und wegen einer Person das Training gerade nicht stattfinden kann, dann ist es manchmal besser, diese Person kurz abzukapseln. Und dann ist aber natürlich wichtig, im Nachgang trotzdem nicht nur diese Wirkung stehen zu lassen, sondern an der Ursache zu arbeiten. Entweder zu sagen, hey, du passt hier nicht in unsere Leitplanken rein oder wie schaffen wir es gemeinsam, dass du in unsere Leitplanken reinpasst und was ist das eigentliche Grundmotiv und wie können wir daran gemeinsam arbeiten? Und das bedeutet vielleicht manchmal in einer einzelnen Situation, dass du vielleicht nicht eine andere Handhabe hast, wie das jetzt kurz zu cutten, weil ansonsten ist das Training vorbei und es dann im Nachgang aber aufzuklären, wie es dann versuchen in der jetzigen Situation. Natürlich immer besser, wenn du den vielleicht hätten wir auch sagen können, die anderen spielen weiter, du holst ihn raus, aber es hat ja schon einen Grund, warum die ihn komplett rausgestellt ist, weil einfach deine Grenzen komplett erreicht sind. Vielleicht, wenn ich sowas mache, glaube ich, wäre das in dem Moment zumindest meine Auffassung, das so zu machen, dass ich ihn rausgeholt hätte, hätte gesagt, hey, mit ihm die Situation kurz beschrieben, die anderen spielen weiter. Bestenfalls habe ich einen Co-Trainer, dann beobachtet der das natürlich, was du jetzt in dem Fall nicht hattest, aber die anderen spielen weiter und ich bespreche mit ihm die Situation, wie deine Wahrnehmung war, wie seine Wahrnehmung war und wenn du das Gefühl hast, dass dadurchhin deine Grenzen überschritten worden sind, dann hätte ich gesagt, hey, und genau deswegen schaust du vielleicht auch nicht das ganze Training, aber schaust du jetzt 20 Minuten von außerhalb zu, darfst den Platz nicht betreten, kannst du genau darüber Gedanken machen, über das, was wir gerade besprochen haben, aber dann geht er nicht so ohne was raus. Er raus und vielleicht manche Kinder wissen ja gar nicht, der Fall war, vielleicht hat er davor noch, war er irgendwie dreimal, so hat er auch gesagt, er ist unkonzentriert, vielleicht war er davor dreimal unkonzentriert, dann kam der Spruch und kommt dann raus und er denkt, er kommt raus, weil er unkonzentriert, sondern dann ihm klar zu machen, warum er rauskommt und dann hat er vielleicht auch die Möglichkeit, das zu besprechen. Im besten Fall kommt er nach 15, 20 Minuten kurz nochmal zu dir her, sagt, okay, hey, wie siehst du die Situation jetzt? Bestenfalls sieht er es ein, entschuldigt sich und dann geht es wieder weiter, dass er auch innerhalb vielleicht von dem Training die Möglichkeit hat, es besser zu machen, weil jetzt ist natürlich in unserem konkreten Fall so, dass du wahrscheinlich das nächste Training gar nicht machst und natürlich sind wir alles unterschiedliche Menschen und Kinder sind auch nicht doof, die wissen, dass sie vielleicht, dass jeder unterschiedliche Grenzen hat. Bei mir kann er vielleicht anders weit gehen wie bei dir, dann nochmal anders bei Jakob, wie auch immer. Deswegen, ich glaube, wenn, dann wäre ich vielleicht so in der Situation mit umgegangen. Aber ich war natürlich auch nicht in der Situation dabei und weiß nicht, wie tierisch auf den Sack er davor auch schon dir gegangen ist. Und wenn er halt einfach mal eine persönliche Grenze erreicht ist, dann ist es vielleicht auch mal in Ordnung zu sagen, okay, hey, jetzt mal kurz voneinander trennen, uns beide, weil ansonsten geht es nicht gut aus. Hm. Vielleicht sagst du sonst vielleicht auch irgendwann mal noch eine
Sache. Ja, genau. Und deswegen war ich auch nicht so Fan von diesem Gespräch nach dem Training, weil bei mir genau das nicht wollte, dass passiert. Also erstens kurz dazu, ich weiß jetzt nicht, ob die Folge schon draußen ist oder nicht, hört euch die Folge mit Marcy Pfeiffer an. Da sprechen wir auch nochmal kurz drüber, wie er das macht. Er hat auch in der Schule unterrichtet, die, hui,
oh ja, da war ich auch schon
intensiv war, wie er da mit den Jungs und Mädels umgegangen ist. Also super spannende Einblicke auch in seinen Trainingsalltag beim VfB diesbezüglich. Andere, oder mein zweiter Punkt, was hältst du davon, beziehungsweise in welchen Rahmen muss das passen? Wir hatten ja auch mal einen anderen Spieler, der, wo Thema Aggression ein großes Thema war. Jetzt nicht uns gegenüber, aber Mitspielern oder Gegenspielern auch überhartes Einsteigen ein großes Thema war, wo wir, klar, natürlich, da war die intensivere Bindung zu dem Trainer hat auf jeden Fall geholfen, würde ich sagen, Joni gut gelöst. Aber wo wir ja auch Themen hatten, wie, dass er so eine, quasi so eine Auspowerstation kriegt. So, wenn wir merken, da eskaliert es gleich, schicken wir ihn raus, nicht als Strafe, sondern einfach als Energiekatalysator. Egal, ob das jetzt ist, du darfst 10-mal so hart, du kannst ins Tor bolzen, wenn wir das Gefühl haben, er braucht das oder so ein, diese Würfel, weißt, mit den Farben, was es gibt, löst, jetzt vielleicht nicht so, dass er 4 Stunden dafür braucht, aber löst diese Konzentration Aufgabe, einfach um die Energie umzulenken. Fand ich einen super Ansatz, fand ich eine super Lösung. Ich finde nur, wie schaffe ich es, dass die Aufgabe cool genug ist, dass es nicht als Strafe für dieses explizite Kind gesehen wird, aber doof genug, dass nicht alle an die ihre Grenze gehen wollen, damit sie endlich auch zu dieser Aufgabe dürfen.
Das ist die Frage, was halt parallel stattfindet. Also klar, wenn die jetzt parallel einen Cooper-Test laufen, dann werden viele Sachen cooler sein. Aber meistens ist es ja in irgendwelchen Spielformen und wir spielen ja mit den Kindern meistens in irgendwelchen 3-gegen-3, 4-gegen-4 Spielformen. Und weiß ich nicht, ob es irgendein Kind cooler findet, jetzt selbst, wir hatten es ja glaube ich sogar da mal mit Lattenschießen oder so, dass er Lattenschießen macht. Weiß nicht, ob es jetzt ein Kind cooler findet, aufs leere Tor gegen die Latte zu schießen, wie in einem 3-gegen-3 Fußball zu spielen. So. Und also erstmal finde ich diesen Ansatz, den wir da gefahren sind, super gut. Ich glaube, die Idee kam oder der Impuls kam damals von dir, wo du mit Joni gesprochen hattest, finde ich einen guten Ansatz, weil das genau zeigt, okay, du wirst an dem Motiv arbeiten und lösungsorientiert arbeiten. Und da kann es aber trotzdem sein, dass jetzt der Spieler in dem einen Training, weil man halt in dem Moment vielleicht nicht diese Lösung gerade parat hatte, vielleicht erstmal für 10, 15 Minuten verbannt ist und dann wieder vielleicht mitspielen darf, aber dann mal gemeinsam mit dem Spieler eine Lösung versucht zu entwickeln. So, hey, okay, was ist der eigentliche Grund? Und an diesem Grund zu arbeiten. Ja, okay, ich bin manchmal ein bisschen überhitzig, überaggressiv, was auch immer. Wenn er das einsieht, okay, wie schaffen wir es, dass das nicht mehr passiert? Oder wie schaffen wir es, wenn es so ein Moment ist, dass wir diese Energie umlenken können? Also dass halt einfach dem Spieler, der sich wertgeschätzt fühlt und dem geholfen wird, einfach diese Energie umzulenken. Weil er fühlt sich jetzt nicht mega geil damit, wenn der andere umkickt auf einmal. Sondern es ist halt einfach so ein spontaner Impuls, weil halt irgendwann wieder das Fass zum Überlaufen gebracht. Deswegen finde ich das diese Situation, die wir da aufgenommen haben und es verändert haben, finde ich mega gut. Ich weiß gar nicht, ob das zu häufig vorkommt, dass dann alle anderen sagen, ich will jetzt auch schießen. Ich weiß jetzt, ich bin ehrlich gesagt gerade noch zwiegespalten, ob ich es gut finde, das vor der Mannschaft zu kommunizieren, warum das stattfindet. Also hey, guck mal, Spieler XY, ihr merkt selber, immer mal wieder ist schwierig, so einen spontanen Impuls mit Aggressivität zu lenken. Deswegen immer mal wieder, wenn wir merken, es ist gerade soweit, dann versuchen wir die Energie umzumünzen und das ist ja für alle gut. Oder ob der Spieler sich dann bloßgestellt fühlt, ist vielleicht auch eine Sache, die man den Spieler direkt fragen kann. Hängt auch wieder was mit den Liebessprachen zu tun. Denkt an die andere Podcast-Folge, wenn die rauskommt und wo man den Spieler fragen kann, ey, ist es für dich in Ordnung, wenn wir das vor der Mannschaft kommunizieren, warum wir das machen, weil die werden eh fragen. Wenn sie uns nicht fragen, dann fragt Ila wahrscheinlich, hältst du jetzt raus? Deswegen finde ich es da schon klar. Und dann kann man ja auch anbieten, hey, wenn von euch auch einer so diese Situation hat, dass er mal das Gefühl hat, er ist kurz vorm Ausrasten oder sowas, dann dürft ihr das natürlich auch machen. So, und dann ist, wenn dann vielleicht das einer so machen will, weil er Bock hat, auf die Latte zu schießen und es als Vorwand nimmt, weil er gleich ausrastet, okay, dann ist es so. Aber ehrlich gesagt, fände ich das gar nicht so schlimm und so verkehrt. Dann spielen die anderen halt weiter. Er schießt kurz jetzt volle Kanne dreimal ins Tor rein oder gegen die Latte, was auch immer, und kommt dann wieder ins Spielfeld rein. Weil das irgendwie suggeriert ja dem einen, der dann diese Aggressionsprobleme hat, eigentlich nur, hey, ich bin gar nicht alleine. Also so, okay, hey, okay, für anderen geht es genauso. Ob das bei denen der Grund ist, weil sie aggressiv sind oder einfach nur, weil sie auf Sobolzen sind, ist erstmal egal, aber bei dem anderen löst es vielleicht das Gefühl von Verständnis sogar auf. Deswegen fände ich das jetzt gar nicht so schlimm, wenn das passiert und wenn das eine Aufgabe ist, wo die anderen sagen, hey, hätte ich auch mal Bock drauf.
Ja, finde ich gut. Also ich bin auch immer noch maximaler Fan von der Lösung. Die muss halt vorbereitet sein. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, Spieler XY, baller mal viermal aufs Tor, weil ich glaube, da er hätte es zu geil gefunden.
So, ja, das und ist was, dann, was man mit dem Spieler besprechen muss.
Klar. Genau. Manchmal kann auch eine Lösung sein, also das haben wir ja bei dem Spieler damals auch häufiger gemacht, so man vor dem Training ein Gespräch gehabt, so dass wir ihn brauchen heute als Anführer, verhaltensmäßig, blablabla. Und dann hat es zu großen Teilen auch großartig funktioniert. Es ging halt immer nur, keine Ahnung, 20 Minuten, da musste man dieses Gespräch nochmal führen, wie auch immer. Aber das schafft man natürlich nur, wenn man gewissermaßen erstens eine Bindung zu den Jungs hat und zweitens das einfach auch vorbereitet und für den Extremfall, der ja letztendlich jedes Training irgendwie einmal aufkam. Aber und es funktioniert auch nicht jede Übung für jeden Spieler. Also wir mussten da auch erst herausfinden, wo liegt der Mix zwischen, ich kann meine Energie rauslassen und zwar, wir brauchen dafür einen Schuss, aber wir müssen die kanalisieren, dass er wieder in Fokus kommt. Also müssen wir auf die Latte schießen und nicht einfach wild irgendwo rumbolzen, weil dann pushen wir das Ganze noch mehr hoch, aber auch nicht diesen Zauberwürfel, weil da kommt zu wenig körperliche Energie raus. Also das ist auch Trial and Error, aber diese Vorgehensweise fand ich grundsätzlich super und wir sind damit ja auch sehr gut gefahren und letztendlich ans Ziel gekommen. Aber wie du halt sagst, es muss vorbereitet sein.
Ja, und dann ist halt einfach so ein Punkt, und das hat man ja vorher bei dem Beispiel von mir beim Schulprojekt gemerkt. Ich habe natürlich als Trainer eine gewisse Handhabe und kann gebe mein Bestmögliches, dass ich das Verhalten optimieren, verbessern kann. Aber am Ende des Tages hängt es natürlich auch viel davon ab, was passiert daheim. Und da muss ich natürlich dann auch gewillt sein, vielleicht da mal mit den Eltern zu sprechen, was vielleicht das Problem ist. Vielleicht beschäftigt den Jungen gerade was ganz anderes. Das so ist in der Schule, wird er gemobbt beispielsweise. Und dann ist natürlich in kleinen, es fällt einem Trainer dann gar nicht auf, dass er vielleicht mal bei einem Fehlpass dumm angemacht wird von einem Mitspieler. Und dann ist bei ihm der Moment, er rastet aus. Und dann ist es das Motiv und dann muss man daran arbeiten. Und deswegen aber dieses Motiv rauszufinden, ist unfassbar wichtig. Und das sind Eltern aber auch ein Hebel, um zu verstehen, was passiert vielleicht mit dem Kind gerade drumherum. Gibt es auch Situationen, wo es zu Hause so ist? Und wenn ja, wie gehen die Eltern damit um? So natürlich, vielleicht ist manche Trainer sind pädagogisch besser aufgestellt, aber die Eltern verbringen jeden Tag mit dem Kind und haben vielleicht da schon eine Lösung gefunden, weil dafür sind Kinder einfach zu unterschiedlich und zu individuell, dass man sagt, genau diese Schablone funktioniert bei jedem Kind. Und vielleicht haben die Eltern ja auch schon ein, zwei Situationen rausgefunden, wo sie gesagt haben, da sind sie gut damit gefahren. Und wo du jetzt denkst, es könnte vielleicht eine Lösung sein, wo die Eltern schon gegen eine Wand gefahren sind. Also das brauche ich gar nicht ausprobieren. Deswegen da auch die Eltern mit ins Boot zu holen, hilft. Also wie gesagt, wenn der eine Schüler zu mir sagt, der Vater sagt, dass ich schlagen darf, wenn mich jemand ärgert. Ja gut, das halt in einem Spielkontext, wo der sich relativ schnell geärgert fühlt, weil es irgendwie sich ungerecht behandelt fühlt, wenn mal eine Entscheidung vielleicht nicht so gepfiffen wird, wie er will, dann fühlt er sich automatisch schon geärgert und dann wird er aggressiv, schlägt um sich oder was auch immer oder wird beleidigend. Ist schwierig, den Inhalt von einem Projekttag dann in deine Leitplanken reinzuholen, weil natürlich die Leitplanken des Vaters für ihn erstmal mehr Gewicht haben. Aber trotzdem, es war am Ende des Projekts, wenn es weiter so, also beim letzten Spiel hat er auch nicht mitgemacht. So, da hat er einfach, weil es dann zu weit ging alles und da hat er nicht mitgemacht. Es war aber für ihn auch okay, der wollte gar nicht, weil er keinen Spaß mehr hatte und so, der wollte dann gar nicht mehr mitmachen. Das war dann gut und das letzte Spiel hat wieder funktioniert. Also so manchmal ist es auch okay, dann vielleicht jemand rauszuholen, dann funktioniert es wieder, dann sehen die anderen auch wieder so die Bestätigung, okay, es funktioniert und dann aber trotzdem an dem Motiv zu arbeiten. Jetzt waren wir natürlich nicht mehr dort, aber ich hatte dann auch mit dem Sportlehrer gesprochen. Ich so, okay, wie machst du das jedes Mal im Sportunterricht? Und er hat gesagt, weiß ich nicht, ob das die Lösung ist, weil das ist halt einfach nur, okay, ich versuche einfach das zu vermeiden, dass es überhaupt passiert, aber es ist nicht an der Ursache gearbeitet. Er spielt keine Spiele mehr, wo ein Ergebnis passiert. Also er spielt sowas wie Zombieball oder sowas, wo halt keine Ergebnisse passieren, weil halt immer, wenn Ergebnisse es gibt und einen klaren Gewinner, einen klaren Verlierer, verliere, dann ist halt die Situation für Konflikte und für Ausrasterpotenzial viel größer. Finde ich aber halt nicht die richtige Lösung, gerade jetzt nicht im Trainerkontext zu sagen, okay, wir spielen keine Wettbewerbe mehr auf Punkte. Aber natürlich, wenn du dich daran erinnerst, bei uns im Zusatztraining, wir sagen ja eigentlich immer Belohnung besser wie Bestrafung und wir hatten immer dieses Siegerbild am Ende vom Training und hatten wir auch in der einen Trainingsgruppe, haben wir das nicht mehr gemacht. Wir zählen trotzdem noch Punkte, aber weil die so geil drauf waren auf das Siegerbild, aber so ein hohes Aggressionspotenzial dadurch entwickelt haben und unfair wurden, hat die Mannschaft selber ja auch, also die Spieler selber haben ja entschieden, okay, das macht keinen Sinn, weil wir merken selber, wir rasten dadurch alle zu viel aus und sind unfair, deswegen lass das Siegerbild wegnehmen. Das sind aber einfach Prozesse, deswegen kann man nicht immer sagen, alles hilft für eine Mannschaft, man kann nur vielleicht Optionen, Möglichkeiten geben, um eine Chance zu haben, das in den Griff zu kriegen, aber das Motiv ist immer wichtig, zu erfahren und rausfinden zu wollen.
Gut, also gerne, wenn ihr da Herangehensweisen, Vorschläge, wie auch immer habt, lasst uns teilhaben. Hört euch die Podcast-Folge mit Marci an. Auch interessante Einblicke zum Thema Körpersprache, die er da aufgemacht hat, was natürlich wieder Richtung Authentizität geht, die man da nicht unterschätzen darf, glaube ich. Gut, wir wollten die Folge ja kurz halten, hat Bombe funktioniert.
Übung des Monats.
Paddy, don't be my neighbor.
Don't be my neighbor. Auch da, du hast ja vorher schon eingangs gesagt, dass du Spielformen auch magst, wo du bewusst auch mal vielleicht ein gewisse Reize auslöst, dass man vielleicht auch mal kurz einen Impuls hat, was sagen zu wollen und lernen muss, damit umzugehen. Und Don't be my neighbor ist eigentlich ein ganz cooles Beispiel dafür. Da geht es vor allem ums eigentliche Thema, ist ein bisschen auch, wie gehe ich mit Fehlern von anderen um? Ist so der Grundkern. Und ihr kennt alle das klassische Eckle-Rondo, je nachdem, wie ihr es nennt. 6-2, 7-2 mit einem Ballkontakt. Und immer normalerweise immer derjenige, der einen Fehler macht, geht in die Mitte. Das ist das eigentliche Spiel. Und jetzt geht es, wie gesagt, darum, wie gehe ich mit Fehlern von anderen um. Das heißt, wir haben die Regeln mit eingebaut, deswegen don't be my neighbor, also sei nicht mein Nachbar, oder? Richtig übersetzt, Julia, als Englisch-Expertin. Geht immer der rechts daneben in die Mitte. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache und du rechts neben mir bist, dann gehst du in die Mitte, weil die Person tendenziell nichts mit dem Fehler zu tun hat und wir in das Gefühl reingehen wollen, okay, ich habe mit dem Fehler eigentlich nichts zu tun, aber ich muss trotzdem für den Fehler gerade stehen. Und das ist der erste Impuls, ist häufig auch bei Kindern, dass es sich erstmal nicht so cool anfühlt, so, okay, warum muss ich jetzt in die Mitte, so irgendwie ist ungerecht. Manche Kinder kommen sogar auf die Idee, mit Absicht Fehler zu machen, weil sie es witzig finden, wenn andere irgendwie in die Mitte müssen. Aber dann ist wieder die Kraft der Reflexion so unfassbar wichtig und bedeutend. Warum es wichtig ist, also es ist gar nicht so schlimm, wenn das vielleicht sogar ein, zweimal passiert. Ich muss es halt aufgreifen und dann in der Reflexion, okay, was ist hier gerade Ziel des Spiels? Was ist gerade wichtig? Warum ist es wichtig? Wie fühlt es sich an, in die Mitte zu gehen? Aber dann auch da geht es relativ leicht, auch für die Spieler, wenn man den Transfer ins Spiel schafft. Okay, hey, wo im Spiel ist es denn so, dass jemand anders einen Fehler macht? Du nichts dafür kannst, aber trotzdem für den Fehler gerade stehen musst. Und da gibt es natürlich unendliche Situationen, ob es ein Ballverlust ist vom Stürmer und ich dann dahinter als Mittelfeldspieler, ob es der Torwart beim Elfmeter ist, jemand anders hat den Elfmeter verursacht, ich muss ihn halten, vollkommen egal. Da gibt es unterschiedliche Situationen, auf die Spieler auch kommen in der Reflexion. Und dann ist meistens so dieser Aha-Effekt auch größer. Und was ich natürlich auch machen kann, als Zusatzregel noch, um vielleicht auch, ich kann es kurz reflektieren und kann dann aber auch sagen, okay, hey, weil das war auch mal bei einem Trainer-Workshop bei uns ja auch der Fall, dass dann auch manchmal, dass sie es witzig finden, Fehler zu machen. Und dann verändern wir die Regel so, dass nicht derjenige in die Mitte muss, der rechts daneben ist, sondern der einen Fehler macht, darf entscheiden, wer in die Mitte muss. Und dann ist ganz häufig derjenige, der davor mit Absicht einen Fehler gemacht hat, der blutet dann dafür und hat dann die gerechte Strafe dafür. Aber das kann man wieder reflektieren. Und es ist ein ernsthaftes Thema, trotzdem in einem witzigen Kontext, weil die es ja trotzdem witzig finden. Es macht den Spaß und ist vielleicht auch erstmal natürlich nicht ganz so schlimm wie im Spiel. Aber so das aufzugreifen, finde ich super gut für die Kinder und Spieler und ist auch in der Reflexion relativ einfach durch gezielte Fragestellung auf das Ergebnis, was ich hinaus möchte, eigentlich zu kommen.
Was auch echt eine witzige Situation finde, ist, dass es positiv konnotiert wird, dadurch quasi einen Fehler zu machen, weil dann wird diskutiert, ich habe den Fehler nicht gemacht und wer schlau ist, sagt, stimmt, es war mein Fehler, deshalb musst du jetzt in die Mitte und dadurch hast du quasi einen Vorteil. Aber ja, wie gesagt, die PDF dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.
Richtig. Vielleicht spannend kurz abschließend dazu, ich lasse es auch immer erstmal frei, so, und zu gucken, kommt einer auf die Idee oder macht es einer instinktiv, wenn die selber entscheiden dürfen, wenn die Mitte geht. Ich darf ja natürlich auch als derjenige, der den Fehler macht, darf ich auch selber sagen, hey, ich gehe jetzt in die Mitte. Auch das kann eine mögliche Wendung sein, auch wenn der Fehler so scheiße war, dass ich sage, hey, boah, dafür will ich jetzt wirklich keinen anderen reinschicken, ich gehe jetzt selber rein. Auch das kann man dann reflektieren, geht dann nochmal ins Thema zur Eigenverantwortung ein bisschen mehr mit rein, aber finde ich einfach auch mal schön zu beobachten. Manchmal gibt's, da spiele ich das 5-10 Minuten, da kommt es nie, kommt da keiner auf die Idee und manchmal ist es die erste Frage von irgendjemandem, wenn er einen Fehler macht, hey, darf ich auch selber rein?
Ohne Wertung auch.
Ohne also Wertung. Spannend. Genau, ja. So einfach zu beobachten, auch da lerne ich wieder mehr über meine Spieler, so, was sind es für Charaktere?
Paddy, ich muss los vor 5 Minuten, aber unser magisches Dreieck darf nicht fehlen.
Zeit für das magische Dreieck. Mensch, Trainer, Vorbild.
Was willst du? Mensch, Trainer, Vorbild.
Ich würde nehmen Vorbild.
Vorbild. Wer war für dich als Kind, Jugendliche ein echtes Vorbild und warum?
Das ist egal, ob es aus dem privaten Kontext kommt oder aus dem...
Ja.
Okay, dann...
Was hattest du als Kind sonst noch für Kontexte? Was hast du für
einen
Job?
Ahnung, so ein Fußballprofi oder so. Natürlich gab es da Fußballprofi, den ich aufgeschaut habe. Aber ich glaube, mein größtes Vorbild in meiner Kindheit war mein Bruder. Also,
oh, Maul!
Ja, ist so. Also mein Bruder ist 3,5 Jahre älter und es war immer ein Mensch, zu dem ich aufgeschaut habe in vielen Bereichen, der auch häufig in der Jugendzeit über die Stränge geschlagen ist und dadurch meine Eltern an die Grenzen gebracht hat und ich dann dadurch lernen konnte, was ich lieber nicht mache, um ein Stück weit vielleicht weniger Stress zu haben mit meinen Eltern. Aber in gewisser Art und Weise, also auch immer noch, ist mein Bruder mit mein größtes Vorbild auf jeden Fall. Wer ist denn bei dir?
Als Kind, fällt es mir sehr, sehr schwer. Jetzt würde ich schon sagen, hatte ich jetzt kein aktives Vorbild als Kind. Jugendliche vielleicht schon eher. Also so aus Serien oder aus Filmen vielleicht, würde ich eher sagen. So Pippi oder sowas. Langstrumpf, ja.
Ich habe das nie angeschaut, was? Das musst du mir jetzt aber erklären, auch wenn die Zeit...
Was? Du kennst doch aber Pippi Langstrumpf.
Ja, ich weiß, dass sie da ein Pferd und so ein Affe und sowas hat, oder?
Ja, richtig.
Aber das war nie meine Serie, um ehrlich zu sein.
Herr Nilsson meine ich. Ich habe gerade Nils Holgersson gesagt. Ich habe Herr Nilsson.
So, weil Pippi Langstrumpf kennt ja das Lied, sie macht, was ihr gefällt.
Ja, auch. Und das zu aber dir passt. Ja, stimmt, ja. Aber es ging vor allem um, die hat es ja schon auch nicht leicht. So, die hat keine Eltern, ihr Vater ist nicht Pirat, aber was auch immer, der ist da auf hoher See, auf jeden Fall ist er nicht zu Hause. Und die neben ihr oder bei ihr in der Gegend wohnen Annika und Tommy, das sind ihre Freunde. Und die kommen aus einem sehr wohlhabenden Haus und so weiter. Also die haben eigentlich alles, was sie brauchen. So geldmäßig und so weiter. Und Pippi irgendwie eigentlich nicht. So, sie muss sich um alles selber kümmern und hat eigentlich irgendwie nicht viel. Klar, die hat jetzt ein Haus, ist ja auch am Ende des Tages eine Kinderserie. Natürlich ist sie jetzt nicht obdachlos. Und also irgendwie die Umstände sind häufig sehr, sehr schwierig für sie. Und aber trotzdem hat sie immer gute Laune und macht immer das Beste draus und auch hilft auch Tommy und Annika aus ihrer doofen Situation manchmal das Beste draus zu machen und das irgendwie immer gut drauf. Und also es gibt nichts, was sie nicht schafft. Und das auch immer, Negation, Moment, sie schafft alles. Und das auch immer mit einer positiven Ausstrahlung und mit Spaß.
Schön.
40 Manu, Minuten, Pippi. 25 war das Ziel. Hey, plus 15 Minuten. Haben wir geschafft.
Siehst mal, unser Zeitmanagement.
Also ihr Lieben, hört die Folge mit Marcy auf jeden Fall an und schaut euch die Shownotes an.
Yes, also.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Perspektivwechsel. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast, folg uns auf deiner Lieblingsplattform und teile uns deine Gedanken mit. Bis zur nächsten Folge, wenn wir gemeinsam wieder die Perspektive wechseln.